Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Und die Frage, die mich aber noch tiefer bewegt als die einzelnen Lebensgeschichten ist, ja, wie kann aus einzelnen Geschichten eine Bewegung werden? Denn ich glaube, das ist das, was wir in Deutschland brauchen. Und ich werde heute für diejenigen, die nicht gerne träumen und nicht gerne groß denken, für die wird das vielleicht ein schwieriger Gottesdienst sein. Aber ich erlaube es mir heute einfach ein bisschen zu träumen. Denn wenn ich auf unser Land schaue und auf Deutschland schaue, dann glaube ich, wir brauchen nicht mal hier ein bisschen was und hier ein bisschen was. Wir brauchen eine große Veränderung. Wir brauchen viel Bewegung. Wir brauchen viel Erneuerung. Wir brauchen viele neue Gemeinden und Kirchen, die entstehen. Wir brauchen eine große Veränderung. Und deshalb treibt mich diese Frage an, wie kann in Deutschland wieder neu eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Bewegung stattfinden, sich so entstehen und gestärkt werden? Denn das Christentum, der christliche Glaube, war von Anfang an keine Institution, keine große Kirche mit Strukturen, sondern es war eine dynamische Bewegung. Und man konnte immer feststellen, diejenigen, die die aktuelle Folge von unserem Kopf- und Herz-Podcast gehört haben, die haben das gehört, da geht es auch um Gemeindegründung. Kleiner Werbeblock, hört euch das an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn da reden Tobi und ich auch darüber, wenn man ins Neue Testament hineinschaut, dann stellt man fest, da ist eine dynamische Bewegung und es multipliziert sich die Botschaft des Evangeliums. Es multiplizieren sich die Nachfolger von Jesus, also es werden immer mehr Menschen, die Jesus nachfolgen, und es multiplizieren sich Gemeinden. Es werden immer mehr Gemeinden neu gegründet und sie entstehen. Und deshalb will ich heute mit euch die Frage bewegen, wie kann es zu so einer Bewegung werden? Was braucht es eigentlich? Was braucht es für eine neue Bewegung in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Region? Und wir schauen uns vor allem im Fokus eine Person an. Ich habe drei Antworten auf diese Frage. Und für die erste Antwort nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und die anderen beiden, da gucken wir mal, wie viel Zeit noch übrig bleibt. Also, die erste Antwort ist, es braucht Menschen, die sich senden lassen. Wir haben gerade einige Menschen im Video gesehen, es sind noch mehr Menschen da, die sagen, ich lasse mich senden. Aber es geht heute nicht nur um Gemeindegründung, sondern jeder von uns ist gesandt. Unser Jahresfokus als Kirche für Bonn lautet ja, komm, sei und geh, der Jesusweg. Und jeder, der Jesus begegnet ist, hat eine Einladung von ihm bekommen. Er hat zu hören bekommen, komm, folge mir nach. Er kam in die Berufung, bei Jesus zu sein, sei. Und jeder von ihnen wurde gesandt, geht hin, werdet Menschenfischer, geht hin. Sie wurden gesandt, deshalb betrifft das jeden von uns. Jeder von uns hört die Einladung von Jesus, komm, sei und geh. Es braucht Menschen, die sich senden lassen. Und wenn es um Gemeindegründung geht, dann gibt es eine Person in der Bibel, ja, die so stark dafür steht wie niemand sonst. Und das ist Paulus. Und wir gucken uns das mal ein bisschen an, wie Paulus sich senden ließ, wie das bei Paulus so war. Wir haben mehrere Beschreibungen von der Situation, wo Paulus berufen war. In Apostelgeschichte 22 erzählt er selber davon und da steigen wir mal ein bisschen ein. Apostelgeschichte 22 ab Vers 3. Da erzählt Paulus, er steht hier vor anderen Juden und sagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Kilikien aufgewachsen, aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Gamaliel war ein Gelehrter, ein angesehener jüdischer Gelehrter und bei dem hat Paulus, war er in der Schule und hat alles gelernt. Und dann sagt er, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe diesen Weg verfolgt, bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Und dann führt er das noch weiter aus. Und vielleicht merkst du, wenn du das liest, okay, das scheint kein typischer Theologe zu sein. Der wirft Menschen ins Gefängnis, er verfolgt Leute, nimmt sie gefangen. Also Paulus war nicht nur irgendwie ein Gesetzeslehrer, sondern seine Aufgabe und seine Berufung sah er darin, die Leute, die damals noch nicht Christen genannt wurden, aber diesem Jesus nacheiferten und nachfolgten, diese Menschen zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu werfen und manchmal auch dafür zu sorgen, dass sie sterben. Einige Verse weiter erzählt er in Vers 20, dass er dabei war, als Stephanus gesteinigt wurde, getötet wurde. Und Paulus war nicht nur dabei und bewachte die Kleider von den Leuten, die ihn töteten, sondern er sagt sogar komplett offen und ehrlich, dass er Gefallen daran hatte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das Problem häufig, vor allem von uns Christen, die sich ein bisschen mit der Bibel auskennen und für die Paulus ein Begriff ist, wenn wir an Paulus denken, denken wir an den großen Lehrer, an denjenigen, der die Briefe geschrieben hat, an den Apostel, an den Missionar. Aber das war nicht immer Paulus. Paulus beschreibt hier sein Leben, wie es bis dahin aussah. Er war ein Eiferer, er war ein radikaler, fanatischer, gewalttätiger Terrorist, der die Christen verfolgte und auch vor dem Tod nicht zurückschreckte. Und in seinem Herzen war es so verbohrt und so kaputt, dass er sogar Freude daran hatte, Gefallen daran hatte, wenn Menschen wegen ihrem Glauben sterben mussten. Was verrät uns das über Berufung und Sendung und wen Gott beruft? Nun, es macht deutlich, von Gott berufen zu werden, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du irgendjemand ganz Besonderes, irgendjemand ganz Tolles, irgendjemand ganz Frommes, irgendjemand bist, der irgendetwas geleistet hat. Denn wenn wir irgendwelche Qualifikationspunkte aufzählen müssten, hätte Paulus die alle nicht erreicht. Und vielleicht sitzt du heute hier und glaubst selbst von dir, du bist zu schlecht, zu ungeeignet, zu unpassend dafür, dass Gott etwas mit dir vorhat. Dass Gott dich aussendet, dass Gott eine Berufung für dich hat. Vielleicht glaubst du, ja, die anderen, die werden von Gott berufen, aber nicht ich. Ich habe zu viele Fehler gemacht oder ich bin zu unbegabt, ich bin zu unweise, zu unschlau, zu unerfahren, zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, was auch immer. Lass dir eins gesagt sein, Gott sieht das anders. Gott sieht das anders. Er beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Er hat vor allem eine besondere Vorliebe, so ist zumindest mein Eindruck, für die Menschen, die von allen anderen Menschen schon längst abgeschrieben sind. Aber er sagt, nein, ich bin mit dir noch nicht fertig. Ich habe etwas vor mit dir. Ich habe eine Berufung für dich. Und so lesen wir ab Vers 6 weiter. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus, so erzählt Paulus, kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Das musste ein Schock für Paulus gewesen sein. Denn er verfolgte Menschen, aber er hätte niemals gedacht, Gott zu verfolgen. Aber Jesus identifiziert sich hier mit seinen verfolgten Jüngerinnen und Jüngern. Er identifiziert sich hier mit den Menschen, die ihn lieben und ihm nachfolgen. Und er sagt, so wie du mit ihnen umgehst, das ist das Gleiche, als würdest du so mit mir umgehen. Dass nicht die anderen die Lügner sind und die Sektierer sind und diejenigen, die Unwahrheiten verbreiten, sondern dass er es ist, der auf einem Holzweg ist, auf einem falschen Weg und einer Lüge geglaubt hat. Aber das Gute ist, wenn Licht in unser Leben kommt, es deckt nicht nur Lügen auf und deckt nicht nur das auf, was verborgen ist, was in uns ist, was wir vielleicht gar nicht so sichtbar machen wollen, sondern wenn Licht in unser Leben kommt, zeigt es auch gleichzeitig einen Weg, einen Ausweg. Und Jesus lässt Paulus hier nicht in dieser Ratlosigkeit, nicht in diesem Schock, nicht dort stehen, sondern nachdem Paulus fragt, Herr, was soll ich tun? Vers 10, spricht der Herr zu ihm, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Okay, das ist erstmal keine komplizierte Berufung, kein komplizierter Auftrag. Steh auf, geh los nach Damaskus. Doch dann passiert etwas, was doch etwas außergewöhnlich ist. Und da merken wir auch, wenn Gott Menschen beruft, dann gibt es kein Schema F. Das, was gleich mit Paulus passiert, was wir lesen, sehen wir sonst bei anderen Berufungen nicht. Es passiert nämlich, dass Paulus in dem Moment blind wird. Apostelgeschichte 9, Vers 8, da beschreibt Lukas da diese Situation. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Jetzt stell dir vor, du bekommst gerade deine Berufung. Du begegnest gerade Gott und das Erste, was passiert, ist, du wirst blind. Ich weiß nicht, ob du, wenn du gerade auf der Suche bist nach Gott, wenn du noch überlegst, lasse ich mich auf Gott ein oder nicht, ob das eine super Werbung für dich ist. Wo du sagst, ja, blind werden. Super. Paulus wird blind. Und heute wissen wir, er war dann 3 Tage blind. Das wissen wir heute. Können wir sagen, 3 Tage, gut. 3 Tage nicht sehen, ist okay, oder? Ist jetzt nicht so schlimm. Aber Paulus wusste nicht, ob das die nächsten 3 Minuten, 3 Stunden, 3 Tage oder den Rest seines Lebens so sein wird. Für ihn muss das ein heftiger Schock gewesen sein, in dem Moment plötzlich blind zu sein. Aber das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist, Paulus wird blind, um sehend zu werden. Wir wissen, dass er in diesen 3 Tagen nichts aß und nichts trank. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum? Warum? Wir lesen von keinen Begegnungen oder Gesprächen, die er mit Menschen hatte. Warum diese Maßnahme Gottes? Nun, ich habe da eine Vermutung. Einmal im Jahr nehme ich mir immer Zeit, meistens so 1 Woche, 7 Tage, um alleine zu sein. Meistens verbinde ich das damit, in der Natur unterwegs zu sein. Und was ich dann erlebe, ist, dass nach 2, 3 Tagen meistens etwas in mir passiert, weil unterschiedliche Dinge, die mich beschäftigen, Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen an etwas, was ich erlebt habe, hochkommen. Und ich habe keinen anderen Menschen, mit dem ich das zu besprechen habe, sondern nur mit Gott. Und wenn du mal 7 Tage am Stück alles, was dich bewegt und beschäftigst, mit niemand anderem teilen kannst, mit keinem anderen Menschen, sondern nur mit Gott, probier das mal aus. Das macht etwas mit einem. Es sortiert einen, es führt in Erkenntnisse zu Wahrheiten, zu denen wir sonst nicht kommen würden. Paulus macht hier die heftigste Erfahrung in seinem Leben und die nächsten 3 Tage ist er blind. Er kann all das mit niemandem anderen teilen, zumindest lesen wir nichts davon, sondern er muss und darf alles mit Gott verarbeiten. Und wenn ich die späteren Briefe von Paulus lese, dann bekomme ich eine Ahnung, wie entscheidend diese 3 Tage Blindheit waren. Zum Beispiel in Galater 1, Vers 11, da schreibt er, ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Paulus ist physisch blind, aber zum allerersten Mal in seinem Leben geistlich sehend. Zum ersten Mal in seinem Leben erkennt er, dass er die Vergangenheit, sein ganzes bisheriges Leben eigentlich blind war und jetzt, während er physisch blind ist, zum allerersten Mal geistlich sieht und erkennt die Wahrheit. Und zwar, weil Gott ihm diese Offenbarungen gibt. In der Bibel finden wir ein paar Situationen, wo 3 Tage eine wichtige Rolle spielen. Und das sind meistens Situationen ähnlich wie bei Paulus, die geprägt sind von Ungewissheit, von Warten, von Vorbereitung. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Jona, der auch eine Berufung bekommt, der gesendet wird, aber nicht gesandt werden möchte. Und er findet sich irgendwann im Bauch eines Fisches und ist dort 3 Tage, bevor er seine Berufung annimmt und losgeht. Am bekanntesten ist sicherlich die Zeit zwischen Tod und Auferstehung von Jesus Christus. 3 Tage, in denen alles so aussieht, für die Jünger, als wäre alles umsonst gewesen. Jesus ist tot Heute wissen wir, naja, war ja nur 3 Tage, danach ist er doch auferstanden. Für die Jünger damals waren es nicht nur 3 Tage, weil in diesem Moment sah so aus, als wären all ihre Hoffnungen alles vergebens. Als wäre alles zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Es gibt keine Hoffnung, keine Perspektive. Und hier Paulus, 3 Tage blind, ohne zu wissen, wie lange. Aber in dieser Zeit macht er so entscheidende Erfahrungen. Denn das Besondere an diesen Übergangszeiten ist, dass wir, wenn wir drin sind, so schnell wie möglich da rauskommen wollen. Aber im Nachhinein sind solche Warte-, Vorbereitungs- und Übergangszeiten für uns häufig so wichtig, dass wir sie nicht missen wollen, weil sie uns auf etwas vorbereitet haben und uns geformt haben. Einige im Gründungsteam, die kennen diese Phase von 3 Tagen, aber die nicht nur 3 Tage gedauert hat. Einige wünschen sich seit mehreren Jahren eine neue Gemeinde und eine Gemeinde zu gründen. Mit dieser Ungewissheit zu leben, ist es ähnlich wie blind zu sein, weil du keinen Weg siehst, wie das was werden kann. Aber ihr habt daran festgehalten. Ihr habt erlebt, wie Gott euch geformt hat, wie er euch vorbereitet hat, wie er euch Erkenntnis geschenkt hat, wie er euch gestärkt hat. Und heute seid ihr an diesem Punkt, aber ihr seid nicht dieselben wie vor ein paar Jahren. Und ich glaube, dass diese Zeit des Wartens und der Vorbereitung und der Ungewissheit eine Zeit ist, in der Gott euch geprägt hat und geformt hat, was wichtig für die Zukunft ist. Vielleicht hast du nichts mit der Gründung in Düren zu tun, aber du steckst gerade mitten in so einer 3-Tage-Situation. In so einer Phase, wo du sagst, hey, ich hab eigentlich etwas hinter mir gelassen und eigentlich will ich mich senden lassen, eigentlich will ich nach vorne gehen, eigentlich sehe ich eine Berufung und eine Sendung, aber zurzeit sehe ich keinen Weg. Zurzeit habe ich den Eindruck, ich komme gar nicht voran. Zurzeit ist es so, als wäre ich blind. Ich sehe keine Wege, keine offenen Türen. Ich glaube, was es braucht in Deutschland, damit eine Bewegung entsteht, ist Menschen, die sich senden lassen und die auch dann noch an ihrer Sendung festhalten, wenn es schwierig wird. Die auch dann noch an ihrer Sendung festhalten, wenn es so aussieht, als würde man keinen Schritt weiterkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bei einer Gründung einer Gemeinde, bis wir auf dem Weg auch diese Zeiten erleben. Dass es nicht nur bergauf geht, dass da Hürden da sind, die uns herausfordern, dass manche vielleicht ins Zweifeln kommen, dass manchmal es für Probleme keine einfachen und direkten Lösungen gibt. Jedes Mal, wenn du dich von Gott senden lässt und losgehst, wirst du Phasen haben, wo du den Eindruck hast, was mache ich hier eigentlich? Warum stecke ich hier drin? Was hat das für einen Sinn? Und ich kann dir das nicht alles erklären, aber ich will dich so sehr ermutigen, festzuhalten. Festzuhalten an der Berufung, die Gott für dich und dein Leben hat. Denn glaub mir, auch wenn diese Zeit zu Zeit scheinbar gar keinen Sinn macht und vielleicht sogar eine absolute Katastrophe ist von den Umständen her. Es kann sein, dass Gott gerade in dir etwas vorbereitet und formt, was für deine Zukunft so entscheidend ist. Wir brauchen heute keinen 2. und 3. Paulus. Aber Gott hält Ausschau nach Menschen, die sagen, hier bin ich, sende mich. Denn das ist das, was Paulus dann erlebte. Nachdem er, nach diesen 3 Tagen begegnete er Hananias, er wurde wieder sehend und am Ende steht in Vers 21, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das ist das, was Paulus von Jesus Christus, von seinem Herrn, als Auftrag bekommen hat. Und dieser Auftrag sollte den Rest seines Lebens prägen wie nichts anderes. Sende mich. Ich glaube zutiefst, dass wenn wir das ehrlich meinen, wenn wir sagen, okay, ich bin bereit, mich aussenden zu lassen. Aussenden zu lassen, meine Nachbarschaft, in meinen Sportverein, zur Arbeitsstelle, zu den Bedürftigen, zu meinen Freunden, an neue Orte, um neue Gemeinden zu gründen, etwas Neues zu starten oder auch dort, wo ich schon lange bin, dort das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir ehrlich zu Gott beten und sagen, okay Gott, ich bin bereit, sende mich, dann wird Gott das tun. Und er wird Türen öffnen und er wird dich gebrauchen, um Dinge zu bewegen, die weit über dein Leben hinausgehen. Was braucht es für eine Bewegung? Nun, neben Menschen, die sich senden lassen und an ihrer Sendung festhalten, zweitens, es braucht Menschen, die es anderen ermöglichen. Wisst ihr, wenn man auf Paulus schaut, kann man über Paulus staunen. Aber Paulus wäre nie der Paulus geworden und hätte nie diese Lebensgeschichte gehabt, wenn es nicht andere Menschen gäbe. Paulus hat sich nicht jede Tür selbst aufgemacht. Und da gab es eine Person, die eine besondere Rolle im Leben von Paulus eingenommen hat. Und vielleicht ist das gerade sogar noch viel stärker die Person, mit der du dich identifizieren kannst und auch identifizieren solltest als Paulus selbst. Und das war Barnabas. Barnabas, wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 9. Da war Paulus erst ganz frisch im Glauben. Er kommt nach Jerusalem und dann lesen wir, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Wenn wir bedenken seine Vergangenheit, wer er vorher war, kein Wunder, dass man vor ihm Angst hat und sagte, hey, wer weiß, ob das nur eine Masche ist, ob er uns austricksen will und am Ende sind wir alle einen Kopf kürzer oder zumindest im Gefängnis. Und dann kommt Barnabas ins Spiel. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Barnabas öffnet Paulus hier die Türen. Heute ist Paulus für uns so ein großer Apostel. Damals war er ein Niemand und wenn dann ein Feind. Barnabas war in einer Position, wo Menschen ihm vertrauten, wo er Autorität hatte, wo er Möglichkeiten hatte. Und Paulus und Barnabas öffnet Paulus Türen. Er ermöglicht erst, dass Paulus in seine Berufung hineinwachsen kann. Zwei Kapitel später, was aber in Realität mehrere Jahre später war, lesen wir wieder von Barnabas, der wieder so einen Paulus sah. Apostelgeschichte 11, Vers 25. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Saulus war also scheinbar irgendwie untergetaucht. Wir wissen nicht genau, warum. Ob alles gut war und er sich einfach vorbereitet hat oder ob er vielleicht doch ins Zweifeln gekommen ist, ob dieser Auftrag, den er bekommen hat, wirklich so von Gott gemeint war. Und wieder kommt Barnabas ins Spiel. Barnabas sucht ihn auf und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wir können die Position und die Bedeutung von Barnabas gar nicht überschätzen. Barnabas hat keine bekannten Briefe geschrieben, die heute in der Bibel sind. Wenn wir an Missionsreisen denken, dann denken wir an Paulus, nicht an Barnabas, obwohl er größtenteils mit dabei war, obwohl er auch unterwegs war. Aber an Paulus wäre nie dieser Paulus geworden, wenn es nicht einen Barnabas gegeben hätte. Und wenn ich jetzt mal diejenigen, du entscheidest selbst, ob du dazu gehörst oder nicht, vielleicht ansprechen darf, die ein bisschen älter sind. Die sich in einer Position sehen, wo sie sagen, hey, ich war aktiv, jetzt sind mal die Jüngeren dran. Ich habe eine Bitte an dich. Ich habe eine Bitte an dich. Ja, vielleicht hat sich deine Rolle und deine Berufung in den letzten Jahren verändert. Aber glaub mir, auch wenn sich die Art und Weise deiner Berufung verändert hat, Gott hat kein Interesse danach, dass du aufs Abstellgleis gehst, dass du irgendwie zurückgehst und sagst, lass die Leute einfach machen. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die anderen Menschen, die voller Eifer sind, Türen öffnen, Räume öffnen, Wege ebnen, sie unterstützen, sie stärken, sie beraten, ihnen beiseite stehen. Und vielleicht auch unabhängig vom Alter, hast du gerade gar keine genaue Vorstellung davon, wozu Gott dich beruft, was dein Weg ist. Dann mach deine Augen auf und schau, gibt es andere Leute, die auf ihrem Weg schon unterwegs sind, die meine Unterstützung brauchen, die ich unterstützen kann, für die ich beten kann, die ich beraten kann, denen ich helfen kann, für die ich da sein kann. Mein Leben war so sehr wie von wenig anderen Dingen geprägt von ein paar Menschen. Es waren nicht viele, aber einige Menschen, die so ein Barnabas in meinem Leben waren und die mir Türen geöffnet haben. Als ich 16 Jahre alt war, ja, möchtest du nicht in der Jungschar- und Teenagerarbeit Themen machen, predigen, erzählen? Man nennt das am Anfang nicht predigen, sondern Themen machen, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Ja, und er hat etwas in mir gesehen, was ich sicher nicht gesehen habe. War ich qualifiziert? Ich hatte gar keine Ahnung. War ich jetzt der mega fleißige Bibelleser? Vergiss es. Aber da gab es Menschen, die haben mir eine Tür geöffnet, die ich mir nicht hätte öffnen können. Bevor wir diese Gemeinde gegründet haben, waren wir als Team nicht voller Überzeugung. Yo, wir sind bereit dafür, wir können losgehen und starten. Vor 15, 16 Jahren, ich war auf einer Bibelschule, habe Theologie studiert, aber ich war eigentlich davon überzeugt, ich werde niemals Pastor sein. Und ich habe mich nicht dafür bereit gefühlt, jetzt eine Gemeinde zu gründen, aber mit anderen Leuten zusammen nicht. Nun gab es Menschen wie Eduard, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade hier ist, Eduard Friesen, der von Anfang an dabei war und der gesagt hat, doch, Gott hat euch berufen. Gott hat dir die Vision gegeben. Es gab Menschen wie Eduard, die gestärkt haben, die Türen geöffnet haben, die unterstützt haben, beraten haben. Für wen kannst du heute so eine Art Ermöglicher sein? So eine Art Barnabas, der für Paulus von so großer Bedeutung war. Eine Bewegung in Deutschland braucht Menschen, die nicht nur gucken, wozu bin ich berufen, sondern wie kann ich anderen dabei helfen, dass sie ihre Berufung leben. Wie kann ich andere unterstützen und supporten? Und das Letzte, was braucht es für eine Bewegung? Es braucht Gemeinden, die aussenden. Es braucht Gemeinden, die aussenden. Und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass wir als Gemeinde an den Punkt gekommen sind, dass wir sagen, ja, wir wollen aussenden. Die Gemeinde in Antiochia, von der wir gerade gelesen haben, ist für mich da die größte Inspiration, das größte Vorbild. Wir lesen zum allerersten Mal in Apostelgeschichte 11 davon, dass sie mitbekommen, dass es in Judäa, in Jerusalem eine Hungersnot gibt und sie sammeln Geld und spenden dorthin. Sie senden da zum ersten Mal Paulus und Barnabas, um Geld zu bringen, um sie zu unterstützen in Jerusalem. Sie waren eine Gemeinde, die irgendwann verstanden hat, die Verantwortung, die Gott uns gibt, beschränkt sich nicht nur auf unsere Gemeinde und auf unsere Stadt, sondern Gott gibt uns eine Verantwortung darüber hinaus. Und sie sandten Menschen hin und sie kümmerten sich um andere. Und Apostelgeschichte 13, da lesen wir dann von dieser Aussendung. Das, was wir heute auch tun wollen. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Auch wir haben eine Zeit von Gebet und Fasten hinter uns über das letzte Jahr hinweg, wo wir überlegt haben, ist es soweit? Ist es unser Auftrag, in Düren eine Gemeinde zu gründen? Und ich habe heute nicht die Zeit, euch in die ganze Geschichte mit hineinzunehmen, wie das alles entstanden ist. Wir haben das hier und da schon erzählt. Aber wir haben in den letzten 15 Jahren viel über Willkommenskultur gesprochen. Wie bieten wir hier ein Zuhause, dass Menschen hierhin kommen können? Und für mich ist das heute ein Punkt, ein Meilenstein, wo wir ein neues Kapitel aufschlagen, wo wir in Zukunft nicht nur über Willkommenskultur sprechen, sondern auch über eine Geh- und Sendungskultur. Denn ich will nicht nur zählen, wie viele Menschen kommen hierhin, sondern ich will, dass wir anfangen zu zählen, wie viele Menschen senden wir aus. Und damit meine ich nicht nur für Gemeindegründung. Ich meine das genauso für Sportmissionen, für Projekte, wie wir das in Indien haben, für Menschen, die mit Obdachlosen und drogenabhängigen Menschen ins Gespräch kommen. Ich meine jeden Einzelnen von uns, der im Alltag Menschen begegnet. Wir brauchen eine neue Sendungskultur, um zu verstehen, ja, wir kommen hier zusammen, um uns aussenden zu lassen. Und nun ist es Zeit für ein neues Kapitel für uns als Kirche der Multiplikation und ich will gerne träumen. Ich will gerne träumen, dass wir Teil einer Bewegung werden und dazu beitragen können, dass das Evangelium an immer mehr Orten verkündigt wird und immer mehr Menschen in der Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen wachsen. Das ist das, was uns seit 15 Jahren antreibt. Und das ist das, wozu Gott uns herausfordert. Dass das nicht nur in Bonn und in dieser Region passiert, sondern ähnlich wie er zu seinen Jüngern sagte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. So träume ich davon, dass wir Teil einer Bewegung sind, wo das Evangelium verkündigt und multipliziert wird und Menschen zu Jesus Christus finden. Und zwar hier in Bonn, in Düren, im Rheinland, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus. Und ich will dich einladen, dich mit aussenden zu lassen und mit Teil dieser Bewegung zu sein. Amen.